Glaube, der durchträgt. Der Predigttext findet sich im 1. Korintherbrief in Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Brüder und Schwestern, als ich, das ist Paulus, der hier in der Ich-Form schreibt, als ich zu euch kam und euch Gottes verborgenen Plan zur Rettung der Menschen verkündete, habe ich euch doch nicht mit tiefsinniger Weisheit und geschliffener Redekunst zu beeindrucken versucht. Ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu kennen als Jesus Christus, und zwar Jesus Christus, den Gekreuzigten. Als schwacher Mensch trat ich vor euch und zitterte innerlich vor Angst. Mein Wort und meine Botschaft wirkten nicht durch Tiefsinn und Überredungskunst, sondern weil Gottes Geist sich darin mächtig erwies. Euer Glaube soll sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf die Kraft Gottes. Das ist übrigens die Mitte dieses Textes, auf den ich auch immer wieder zurückkomme während der Predigt. Euer Glaube soll sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf die Kraft Gottes. Auch wir verkünden tiefsinnige Weisheit für alle, die dafür reif sind, aber das ist nicht die Weisheit dieser Welt und auch nicht die ihrer Machthaber, die zum Untergang bestimmt sind. Vielmehr verkündigen wir Gottes geheimnisvolle Weisheit, die bis jetzt verborgen war. Schon bevor Gott die Welt erschuf, hatte er den Plan gefasst, uns an seiner Herrlichkeit Anteil zu geben. Aber keiner von den Machthabern dieser Welt konnte Gottes weisheitsvollen Plan durchschauen. Sonst hätten sie den Herrn, der die Herrlichkeit Gottes teilt, nicht ans Kreuz gebracht. Es heißt ja in den Heiligen Schriften, was kein Auge jemals gesehen und kein Ohr gehört hat, worauf kein Mensch jemals gekommen ist, das hält Gott bereit für die, die ihn lieben. Uns hat Gott dieses Geheimnis enthüllt durch seinen Geist, den er uns gegeben hat. Denn der Geist erforscht alles, auch die geheimsten Absichten Gottes. Rolf hat vorhin einen Einstieg in diesen Gottesdienst gemacht, in dem er vom Mangel geredet hat. Das ist ja auch der Lehrtext, der heute so sich darauf bezieht. Den Mangel. Mangel ist eine Erfahrung, kennen wir alle. Die Älteren von uns wahrscheinlich noch viel, viel mehr als die Jüngeren. Und ich möchte noch einmal so die Brücke schlagen zur letzten Predigt, die ich hier gehalten habe. Jetzt frage ich nicht, worüber habe ich das letzte Mal hier gepredigt. Ich will euch nicht in Verlegenheit bringen. Ich habe so angefangen, jetzt vielleicht kommt es euch. Wir brauchen nicht nur Essen und Trinken zum Leben. Wir müssen auch immer etwas haben zum Rühmen, genau, zum Rühmen. Wir müssen eine Kraftquelle haben in unserem Leben, auf die wir verweisen können, an der wir uns freuen können, die uns Kraft gibt. Wenn wir uns rühmen, dann können wir nach vorne schauen. Die Menschen rühmen sich wegen aller möglichen Sachen. Sie rühmen sich oft wegen ihrer Klugheit. Manche rühmen sich, weil sie viel Einfluss haben, vielleicht politischen oder wirtschaftlichen Einfluss. Andere rühmen sich, weil sie aus einer nach ihrer Meinung tollen Familie stammen. Weil sie schön sind oder irgendetwas. Irgendetwas braucht doch jeder, dass er sich rühmen kann. Jeder beantwortet die Frage, welche Positiva habe ich in meinem Leben auf seine Weise? Christen heißen deswegen Christen, weil sie sich dessen rühmen, was Gott in Jesus Christus für sie getan hat. Deswegen heißen sie Christen. Kein anderer Grund. Für sie ist Jesus alles. Jesus gibt ihnen Freude, gibt ihnen Kraft, gibt ihnen Mut, gibt ihnen Zuversicht. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 30 folgende: Durch Gott aber seid ihr in Christus Jesus. So nahe sind wir an Jesus dran, dass Paulus schreiben kann, wir sind in ihm drin. Näher geht's wirklich nicht mehr. Durch ihn, durch Gott seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Christen machen sich gerne bewusst, was ihnen in Jesus Christus geschenkt ist. Wir haben es gerade getan in diesem Lobpreisteil. Sie machen es gerne, sie feiern Gottesdienst, sie singen auch viel und gerne, wenn sie nicht gerade im Stimmbruch sind oder sonst wie verhindert. Das gibt ihnen Kraft und Antrieb. Und jetzt möchte ich einen Schritt weitergehen. Wir brauchen also nicht nur etwas zu essen und trinken und wir brauchen nicht nur etwas zum Rühmen, wir brauchen auch noch etwas Zweites. Wir brauchen Glauben. Sich rühmen, das ist wie der Muskel. Ohne Muskeln würden wir es nicht hierher schaffen. Wir würden im Bett liegen bleiben, ganz klar. Der Glaube ist vielleicht so wie die Knochen und Gelenke. Also Muskeln sind auch nicht alles. Ohne unsere Knochen und Gelenke können wir auch nirgendwo hinkommen. Wir brauchen beides. Und darum glauben die Leute auch immer etwas. Leute müssen an etwas glauben. Sie brauchen dringend etwas, an das sie glauben können. Tiere brauchen keinen Glauben. Die funktionieren von alleine. Menschen brauchen Glauben. Aber was ist Glaube? Kennt ihr das? Es ist Winter und da ist ein Teich. Auf dem Teich ist eine Eisschicht und ihr würdet so gern auf diesem Eis laufen. Und ihr überlegt, soll ich da jetzt drauf gehen? Soll ich mich diesem Eis anvertrauen? Vielleicht ist das Eis ja 20 cm dick, dann kann ich es wagen. Aber vielleicht sind da 3 oder 4 Stellen, wo es nur 2 cm dick ist. Darf ich es wagen? Wenn ich aufs Eis gehe, gebe ich damit zu erkennen, ich glaube an das Eis. Ich glaube an dieses Etwas, das mich trägt. Glauben ist, ich lasse zu, dass mich etwas trägt. Ich habe mal mit jemandem über Glauben gesprochen und da hat er einen ganz komischen Satz gesagt. Der hat gesagt, ich glaube, dass 1 Kilo Rindfleisch eine gute Suppe ergibt. Da dachte ich so, das ist aber ein schwacher Glaube. Mal sehen, wie weit du mit deiner guten Suppe kommst. Und tatsächlich hat dieser jemand später, ist in eine große Krise gekommen, hat Krebs gekriegt, ist dann auch gestorben. Ich weiß nicht, ob ihm diese Suppe weitergeholfen hat. Also wenn wir vom Glauben sprechen, meinen wir nicht etwas, was wir irgendwie für wahr oder wahrscheinlich halten, sondern wir meinen etwas, was uns wirklich trägt, worauf wir uns verlassen können in unserem Leben. Wir glauben alle immer in den kleinen Dingen des Lebens. Heute zum Beispiel fing es schon damit an, als ihr hier reingekommen seid. Ihr habt euch alle auf den Stuhl gesetzt. Ich habe keinen einzigen gesehen, der erstmal geguckt hat, ob die Beine so richtig alle noch dran sind oder ob vielleicht der Hausmeister in der Nacht mit einer Eisensäge hergegangen ist und vielleicht 1, 2 Stühle angesägt hat. Nein, ihr habt euch hingesetzt und ihr habt an diesen Stuhl geglaubt. Er trägt euch. Und er wird euch auch tragen bis zum Ende dieses Gottesdienstes. Verlasst euch drauf. Hoffentlich kracht es jetzt nicht gleich. Wir tüten einen wichtigen Brief ein und werfen ihn in den Briefkasten in dem Vertrauen, dass ihn die Post zustellen wird. Wir vertrauen unsere Kinder der Jungschar an. In der Hoffnung, dass sie mit allen Beinen und Armen auch wieder zu Hause ankommen. Vielleicht mit Pflaster wäre nicht so schlimm. Wir glauben, wenn es ums Leben geht, um Zeit und Ewigkeit, was trägt uns? Was erlauben wir, dass es uns trägt? Ist es unsere Ehe? Oder unsere Familie? Unser Freundeskreis? Unsere Clique? Dass die uns hält und trägt? Ist es die Gemeinschaft, die man in der Gemeinde haben kann? Wäre ja eigentlich auf den ersten Blick gar nicht so viel anders wie eine Clique oder ein Freundeskreis. Für viele ist es das Geld, die Arbeitskraft, der Staat, die Wirtschaft. Andere glauben an sich, an ihre eigene Kraft, die sind selbsttragend. Andere suchen nach mehr, weil sie nach einigem Nachdenken erkannt haben, das kann, ja, das muss mir einmal alles verloren gehen. Und dann komme ich nicht weiter mit diesem Glauben. Ich brauche einen anderen Glauben, einen Glauben, der verlässlicher ist. Es gibt Weltanschauungen, Philosophien, Religion hat heute Hochkonjunktur. Wir haben vor 2 Wochen eine Geschichte gehört von einem Zauberer, einem Animisten in Haiti. Sein Name war Orestil. Und dieser Orestil hat am Ende, als er zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, etwas getan. Er hat sein Amulett vom Hals genommen und hat es dem Missionar übergeben. Er hat sein Leben bisher diesem Amulett, beziehungsweise den Geistern, von denen er annahm, dass sie in diesem Amulett wohnen, das hat er abgegeben. Er hat damit dokumentiert, ich glaube nicht mehr an diese Kräfte. Ich glaube jetzt an Jesus Christus. Gibt es etwas in deinem Leben, das dich tragen darf? Ich meine nicht, zu welcher Gruppe du auf dem Papier gehörst, das ist vollkommen egal. Gibt es etwas in deinem Leben, das dich tragen darf? Was ist es? Denk einmal darüber nach. Was darf dich tragen? Ist es du selbst? Sind es andere Menschen? Eine Gruppe? Sind es Ideen? Ist es das Geld? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Ruhm und Glaube? Anhand des Beispiels vom Zeppelin möchte ich das verdeutlichen. Also wir brauchen beides. Wir brauchen Ruhm und wir brauchen Glauben. Allgemein gesprochen. Ihr kennt vielleicht die Hindenburg. Dieser tolle Zeppelin, der dieses Jahr vor 70 Jahren in Flammen aufging bei der Landung in New York. Dieser Zeppelin, wie alle anderen Zeppeline auch, brauchen 2 Kräfte, um zu fliegen. Sie brauchen einen Antrieb, natürlich, so ein Zeppelin hat Motoren, damit es vorwärts geht. Aber das allein reicht noch nicht. So ein Zeppelin braucht auch ein Aufwärtsaggregat, damit es in die Luft geht. Nämlich diesen Gaskörper. Für Auftrieb sorgt der Gaskörper. Und das ist im Bild gesprochen der Glaube. Für Vortrieb sorgt das Ruhm. Beides brauchen wir. Wir brauchen Glauben, vor allen Dingen Glauben, und dann brauchen wir auch das Ruhm. Erst einmal kommt der Glaube, dann kommt das Ruhm. Für den Antrieb sorgen die Propeller, das ist der Ruhm. So ein Glaube muss, und das macht das Bild vom Zeppelin natürlich deutlich, aber auch Hand und Fuß haben. Der muss haltbar sein, der muss stärker sein als alle anderen Kräfte, die uns auf der Reise unseres Lebens begegnen. So ein Auftriebskörper von so einem Zeppelin, der muss stark verstrebt sein. Also richtig Aluminium, ganz stark durchdacht von der Statik her. Es muss eine stabile Außenhaut haben, da dürfen keine Risse entstehen und keine, wenn Ermüdung, Materialermüdung auftritt, dass dann irgendwie Gas austreten kann. Und es sollte möglichst auch voller Helium sein und nicht voller Wasserstoff, denn dann können schlimme Dinge passieren bei der Landung, wenn Erdung ist und wenn vielleicht Gewitter ist, so wie wir es gesehen haben bei der Hindenburg. So wie der Gaskörper beim Zeppelin muss der Glaube dicht sein, die Konstruktion muss stabil sein, das Gas sollte nicht brennbar sein, also Glaube muss stabil sein, sonst stürzen wir ab, sonst gehen wir in Flammen auf. Welcher Glaube hält? Welcher Glaube hält? Die Korinther waren schon ziemlich weit in ihrer kulturellen Entwicklung und sie waren schon darauf gekommen, eigentlich, dass Reichtum vielleicht ganz angenehm ist. Es gab viele Reiche, Korinther war ja eine Hafenstadt, aber dass Reichtum zum Glauben nicht taugt, das wussten die meisten schon. Das war für sie erledigt. Für die Korinther war es die Aufgabe der Philosophie, gab es Schulen, Unis, gab es, war es die Aufgabe der Philosophie, der menschlichen Vernunft, etwas zu finden, an das man glauben kann, dem man sich anvertrauen kann auf der Reise des Lebens. So Philosophien kennen wir auch. Stichwort positives Denken, daran knüpft sich der Name Dale Carnegie, seine Bücher sind nach wie vor der Hit. Viele greifen begierig dazu, weil sie spüren, ich brauche Glauben in meinem Leben. Je ausgetüftelter diese Systeme sind, umso besser. Je mehr Menschen ihnen folgen, umso besser. Millionen können nicht irren, da muss was dran sein. Glaube ruht oftmals auf Menschenweisheit. Auf dem Besten, was Menschen sich ausdenken. So wie ein Zeppelin letztlich das Ergebnis ist von dem Genie einzelner Menschen und dem Fleiß vieler Ingenieure. Aber auf Menschenweisheit gegründeter Glaube mag so intelligent sein, wie es will, es kann unser Leben nicht tragen. So viel ist sicher. Es trägt uns eine Weile. Es trägt uns vielleicht über den Bodensee, aber es trägt uns nicht über den Atlantik bis ins Jenseits. Irgendwo stürzt er ab. Irgendwo muss er scheitern, der auf Menschenweisheit gegründete Glaube. Und das ist der Zwiespalt, in dem die Philosophie steckt bis heute. Das haben wir bis heute nicht zu Wege gebracht. Die Philosophie kann angesichts des Todes zum Beispiel den Sinn des Lebens nicht erklären. Es gibt viele Versuche, aber so schlüssig, dass jeder es kapieren würde und sagen würde, ja, das ist es nicht. Sie kann keinen Glauben anbieten, der den Tod überwindet. Auch Philosophen, auch die schlauesten Philosophen, kommen irgendwann ins Altersheim, leiden unter Demenz, Alzheimer, müssen sterben. Darum sagt die Bibel, und das ist jetzt der Ankerpunkt, auf den ich vorhin hinwies, euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, so schreibt es der Paulus hier, nicht auf Menschenweisheit, sondern auf der Kraft Gottes, auf die Kraft Gottes. Darum kam Paulus auf seiner zweiten Missionsreise in Korinth an. Er kam nicht mit einem Glauben, der auf Menschenweisheit beruhte. Das haben sich nicht irgendwelche schlauen Köpfe in Palästina ausgedacht, in Israel. Er kam mit etwas anderem. Er kam mit dem Evangelium. Er kam mit der frohen Botschaft, dass Jesus, der Sohn Gottes, für unsere Sünden gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er ewiges Leben und Vergebung jedem anbietet, der an ihn glaubt. Eine Grundlage des Glaubens, die stärker ist als selbst der Tod. Und ihm ist zum Weglaufen zumute, dem Paulus. Er zitterte innerlich, heißt es in der Guten Nachricht-Übersetzung. Ich denke mir, er hat auch äußerlich gezittert. Da schlotterten die Knie und er hat keine Kanzel gehabt und keine gesittete Gemeinde vor sich. Als schwacher Mensch trat ich vor euch und zitterte innerlich vor Angst. Er kam nicht mit positiven Denken. Davon gab es schon genug in Korinth. Er kam mit dem Evangelium von dem gekreuzigten Christus. Er hatte Angst vor fliegenden Tomaten oder vielleicht noch härteren Gegenständen. Er hatte schon einiges durch auf dieser zweiten Missionsreise. Er war von Stadt zu Stadt geprügelt worden über Strecken. Er schreibt, Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam und euch Gottes verborgenen Plan zur Rettung der Menschen verkündete, habe ich euch doch nicht mit tiefsinniger Weisheit und geschliffener Redekunst zu beeindrucken versucht. Er hat es noch nicht einmal versucht. Ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu kennen als Jesus Christus. Und nicht irgendeinen Jesus Christus, sondern Jesus Christus, den Gekreuzigten. Diese Botschaft war menschlich gesehen schwach, konnte menschlich gesehen nicht mithalten bei all den tollen Entwürfen, die in Korinth kursierten. Kein Philosoph würde darauf kommen, dass das Sterben eines Unschuldigen an einem Kreuz die Erlösung für die Welt bringen könnte. Unglaublich. Unglaublich. Absurd. Aber Paulus schreibt, es ist ja auch nicht ausgedacht. Es ist ja auch nicht etwas, worauf man kommen würde, zwangsläufig, wenn man ein vernünftiger Mensch ist. Es ist ein Geheimnis. Kennt ihr Geheimnisse? Ein vergrabener Schatz auf einer Insel. Wenn dieser Schatz, wenn dieses Geheimnis gelüftet wird, wenn man eine Karte in Händen hält, dann macht sich einer auf den Weg und findet die Insel und fängt an zu graben, da auf dieser einsamen Insel in der Südsee. Wenn einer einfach so sich auf die Reise macht, ohne Karte, und irgendwo sich eine Insel aussucht in der Südsee und wie ein Blöder anfangen würde zu graben, der wird verrückt. Aber es ist eben ein Geheimnis und dieses Geheimnis wird verraten. Paulus lüftet es. Es ist ein Geheimnis Gottes. Geheimnisse kann man nur entdecken. Man würde nie selber drauf kommen. Entdecken heißt die Decke wegnehmen. Aus der Deckung rausholen. Man kann Geheimnisse nicht erfinden. Es ist Gottes Geheimnis. Von allein würde keiner dahinter kommen. Man kann es noch nicht einmal von alleine entdecken. Und zwar das, was uns trägt, was selbst durch den Schatten des Todes hindurch uns zum Leben trägt. Das ist das Geheimnis Gottes. In Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Wenn einer dahinter kommt, ich kenne einige, die dahinter gekommen sind, ich bin auch dahinter gekommen. Wenn einer dahinter kommt, dann ist es Gnade. Dann ist es, weil Gott es ihm zeigt. Anders kann es nicht funktionieren. Wenn einer dahinter kommt, dann nur, weil ein anderer es ihm erzählt hat. Es ist ein Geheimnis. Jesus, der Gekreuzigte und Auferstandene, ist der Einzige, der den Tod erschüttert hat. Der Tod ist eine unabänderliche Kraft. Also wir kennen viele unabänderliche Kräfte. Wenn ich jetzt hier mal da so hochgehen würde auf die Empore und ich würde über die Brüstung klettern und würde mal einen Schritt weiter gehen, dann wäre ich mit einer Kraft konfrontiert, die ziemlich unabänderlich ist. Ich würde nämlich runterfallen. So gibt es ganz viele unabänderliche Kräfte, aber die unabänderlichste Kraft, die wir kennen in diesem Dasein, ist der Tod. Da kommt keiner dran vorbei. Die Schwerkraft kann ich aufheben. Ich kann zum Beispiel mir irgendwie so einen Ballon am Rücken aufhängen. Dann kann ich das schaffen, dass ich hier durch die Gegend schwebe. Wäre ja möglich. Aber sowas hilft gegen den Tod nicht. Der Tod ist die unabänderlichste Kraft, die wir kennen. Der Tod wirkt mit hundertprozentiger Sicherheit. Und ein einziger hat diese Kraft zum Beben gebracht. Und das war Jesus. Als er für uns am Kreuz gestorben ist. Als er unser Tod, unser Sterben auf sich genommen hat. Der Tod wirft alles über den Haufen, an was Menschen glauben. Vorhin hast du drüber nachgedacht, an was glaube ich eigentlich, wem erlaube ich oder was erlaube ich, dass es mich trägt. Wenn es nicht Jesus ist, wirst du scheitern an der Mauer des Todes. Da brauche ich kein Prophet sein, das ist so. Der Tod wirft alles über den Haufen, an was Menschen glauben. Am Tod scheitern alle Glaubenszeppeline, außer Jesus. Und zwar Jesus, der Gekreuzigte und Auferstandene. Also, sagt Paulus, schreibt er, ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu kennen als Jesus Christus. Und zwar Jesus Christus, den Gekreuzigten. Noch nicht einmal kennen. Noch nicht einmal darüber nachdenken. Es gibt genug in Korinth Tolles, was so trägt ein Stück weit. Aber nicht bis ans Ziel. Die Weisen der Welt sagen, das ist barer Unsinn. Es war immer schon so. Kein Wunder, dass Paulus Angst gehabt hat. Was soll so eine armselige Botschaft bloß ausrichten in diesem tollen Korinth, dieser blitzenden, vor Genie blitzenden Stadt da in Griechenland. Und doch richtet die armselige Botschaft vom Kreuz immer wieder ganz viel aus. Auch in Korinth hat es viel ausgerichtet. Und zwar nicht, weil die Botschafter so geschliffen reden könnten und nicht, weil sie das so toll rüberbringen können und gute Verkäufer wären. Ganz allein wegen Gottes Geist richtet es Gewaltiges aus. Gottes Geist richtet durch die Botschaft vom Kreuz Gewaltiges aus. Dieser Geist ist eine Person. Sie ist Gott. Dieser Geist wirkt, wo er will und wann er will und wie er will. Dieser Geist hat sich gebunden an eine Botschaft, hat sich gebunden an das Evangelium, an die gute Nachricht. Er hat sich gebunden an das Evangelium von dem gekreuzigten Jesus. In dieser Botschaft erweist sich Gottes Geist als mächtig. Mein Wort und meine Botschaft wirken nicht durch Tiefsinn und Überredungskunst, sondern weil Gottes Geist sich darin mächtig erwies. Das ist der Grund. Mit anderen Botschaften, es gibt viele Botschaften, aber mit anderen Botschaften kann der Heilige Geist nichts anfangen. Da sagt der Heilige Geist, mag euch vielleicht beeindrucken, mich beeindruckt es nicht. Es spricht vielleicht zu eurem Geist, aber es entspricht nicht mir. Und deswegen müssen die anderen Botschaften letztlich wirkungslos bleiben. Ihnen fehlt der Geist Gottes. Das menschliche Herz ist oft wie eine uneinnehmbare Festung. Nichts geht rein, nichts geht raus. Dahinter sitzen oft tief verunsicherte Menschen, die mit ihrem Glauben nicht leben und nicht sterben können. Aber Gottes Geist nimmt dieses Wort vom Kreuz, nimmt diese Botschaft und trägt es mitten in diese Festung hinein, wo sie Wirkung entfaltet. Er bringt es vor das Gewissen. Er macht das Menschen verstehen, ich bin verloren, ich komme mit meinem Glauben nicht weiter, ich muss scheitern. Wenn mich einer retten kann, dann ist es der Sohn Gottes, der auch meine Schuld getilgt hat. Und er macht, dass dieser ganze schreckliche Graben, der intellektuelle Graben zwischen dem Evangelium und diesen tollen, superschlauen Menschen übersprungen wird. Das schafft der Heilige Geist. Das kann ich nicht, das kann keiner von euch. Und er macht, dass die Weisheit Gottes darin erkannt werden kann, dass so Gewissheit entsteht. Hier ist ein Glaube, der trägt mich durch. Ich habe diese Gewissheit. Nicht aus intellektuellen Gründen, sondern weil Gottes Geist diese Gewissheit schafft. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, schreibt Johannes. Und darauf kommt es am Ende ja schließlich an, dass unser Glaube der Sieg ist, der die Welt inklusive Tod überwunden hat. Also, wir brauchen etwas, dessen wir uns rühmen können. Und wir brauchen etwas, an das wir glauben können. Wir brauchen etwas, dem wir uns anvertrauen können, mit unserem ganzen Leben, brutto. Aber es muss ein Glaube sein, der stärker ist als alle anderen Kräfte, die wir kennen. Am Ende stärker als die vernichtende Kraft des Todes, sonst nützt uns unser toller Glaube gar nichts. Und weil das so ist, hilft uns ein Glaube nicht weiter, der nur auf Menschenweisheit basiert. Bitte, wenn dein Glaube auf Menschenweisheit basiert, dann wechsel ihn aus. Dann nimm einen besseren Glauben. Glaub an Jesus. Es kann uns nur ein Glaube weiterhelfen, der von dem kommt, der selber den Tod besiegt hat. Jesus Christus hat am Kreuz den Tod besiegt. Wer an ihn glaubt, dessen Glaube basiert letztlich auf die Kraft Gottes. Wer an den gekreuzigten Christus glaubt, der ist gehalten. Das trägt durch. Der wird durchgetragen, bis er beim Vater im Himmel angekommen ist. Ich möchte euch alleine lassen mit der letzten Frage in dem Konzept hier. Worauf willst du deinen Glauben gründen? Ich möchte mit euch beten. Lieber Herr Jesus Christus, auch im Umfeld der Gemeinde kursieren viele Glaubensentwürfe, die auf Menschenweisheit basieren, ohne dass wir uns das so klar machen. Es sind Menschen dort, mit denen wir uns verstehen, die uns Halt geben. Es sind Aufgaben dort, die uns manchmal auch Halt geben. Wir entdecken Begabungen an uns, die uns auch manchmal Halt geben. Aber all das hat keinen Bestand vor dir, muss scheitern. Darum sind wir so froh und so dankbar, dass unser Glaube auf deiner Kraft basieren darf. Ich möchte dich jetzt bitten für all diejenigen unter uns, die sich überlegen, worauf basiert mein Glaube eigentlich, denen klar geworden ist, dass der Grund einfach zu schwach ist, dass du ihnen den Mut gibst und die innere Klarheit, sich an dir, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, festzumachen. Amen.